die neue Erfahrung könnte heißen, jetzt habe ich ja plötzlich einen Chef, der hat mich gefragt, warum ich eigentlich hier in seiner Abteilung arbeite. Das hat er noch nie gefragt. Ja? Und dann habe ich ihm geantwortet, wie immer, naja, ich muss ja irgendwo Geld verdienen. Und dann hat der Chef mir gesagt, aber glauben Sie, dass Sie damit glücklich werden? Und dann habe ich gedacht, mein Gott, der Chef war wahrscheinlich beim Lehrgang oder irgendwo. Und dann geht der betreffende Mitarbeiter nach Hause, erzählt das seiner Frau und die versteht die Welt auch nicht mehr. Und dann stellen die sich beide die Frage, wofür sie eigentlich unterwegs sind und wofür sie arbeiten.
Kommen Sie mit auf eine Reise und tauchen Sie ein in die Geschichte und Zukunft der Zusammenarbeit. Das ist New Work im Neandertal. Der beliebteste Management-Podcast im Neandertal. Und hier ist Ihr Gastgeber, Fabian Rabe.
Hallo zusammen, da sind wir wieder zurück und schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt hier bei unserer Reise in die Geschichte der Zusammenarbeit. Auf die heutige Episode freue ich mich ganz besonders, denn ich habe lange gehofft, dass die zustande kommt und ich freue mich umso mehr, dass mein Gast bereit war, den Weg hier ins Neandertal anzutreten und an mein Lagerfeuer zu kommen. Der Gast ist ein Mann, den ich natürlich schon länger auch verfolge und seine Bücher und Publikationen regelmäßig verschlinge. Er ist einer der, wenn nicht sogar der bekannteste Neurobiologe und Hirnforscher Deutschlands. Sein Name ist Gerald Hüther. Und es ist wirklich schön, mit ihm jetzt einmal der Zusammenarbeit aus seiner Perspektive auf den Grund gehen zu können. In unserem Gespräch sprechen wir über den Unterschied von unserem Gehirn verglichen mit dem von anderen Lebewesen. Ich stelle ihm auch die Frage, ob unser Gehirn eigentlich überhaupt arbeiten möchte. Wir sprechen auch darüber, ob wir Menschen eigentlich alle gleich sind und wie wichtig, gerade für Führungskräfte auch, das Menschenbild von jedem Einzelnen von uns ist. Am Ende geht es noch ein bisschen auch um die Frage, warum wir uns als Menschheit eigentlich insgesamt so schwer mit Veränderungen tun und scheinbar so wenig aus der Vergangenheit lernen. Und ein paar konkrete Ideen für Führungskräfte habe ich ihm auch noch entlocken können. Legen wir also los. Bühne frei für Dr. Gerald Hüther. Eine große Ehre. Herzlich willkommen hier bei New Work im Neandertal. Ich freue mich sehr, dass Sie da sind. Hallo, lieber Gerald Hüther, und danke, dass Sie sich die Zeit nehmen.
Gerne, Herr Rabe, und ich freue mich immer, wenn ich auch mal wieder ein bisschen was Neues lerne in solchen Gesprächen, und deshalb mache ich das auch sehr gerne.
Dann schauen wir mal, ob Sie etwas Neues lernen. Bevor wir einsteigen, möchte ich gerne vielleicht mit meinem Motiv starten oder warum ich das hier alles mache oder auch diesen Podcast betreibe, und bin gespannt, dann da auch auf Ihren Aspekt vielleicht dazu zu bekommen. Wir wollen jetzt gleich der Zusammenarbeit aus Sicht eines Neurobiologen und Hirnforschers auch so ein bisschen auf den Grund gehen. Und ich mache das alles, weil wir Menschen ja anscheinend, so haben wir es auch in den vorherigen Episoden schon ein bisschen erfahren, auf Zusammenarbeit angewiesen sind und darauf ausgelegt sind. Und jetzt, wenn man sich aber heute umschaut, im Alltag der Menschen sehe ich nicht immer eine allzu große Begeisterung für die Arbeitswelt und die Zusammenarbeit. Also da gibt es ja diese ganzen Studien, innere Kündigungen an der Tagesordnung, wenig Identifikation. Ich höre bei meiner Arbeit oft, ja, ich würde ja gerne mit den Kolleginnen und Kollegen, liegt es nicht sozusagen. Aber irgendwie fühlt sich Zusammenarbeit mit anderen dann dort sehr sperrig und stressig an. Und das ist mein Antrieb, da einen kleinen Beitrag zu leisten, vielleicht daran was zu ändern. Und ich wollte Sie jetzt zu Beginn einfach mal fragen, was ist denn in der heutigen Arbeitswelt so aus Ihrer Sicht über die Jahrhunderte, kann man vielleicht sogar schon sagen, schiefgelaufen? Und da gibt es bestimmt viele Faktoren, aber vielleicht kommt Ihnen so einer in den Sinn, der Sie gerade als erstes anspringt.
Es gibt zwei Grundbedürfnisse, seelische Grundbedürfnisse. Oder wenn die den Begriff Seele nicht mögen, dann sind es psychoemotionale Grundbedürfnisse, mit denen wir als Menschen alle auf die Welt kommen. Und die Grundbedürfnisse sind erwachsen aus den vorgeburtlichen Erfahrungen, die wir machen. Unser Hirn ist ja plastisch formbar und auch vor der Geburt wird da schon vieles verankert. Und da werden auch Erfahrungen, die man da im Mutterleib macht, schon verankert. Und da macht man im Wesentlichen während dieser 9 Monate 2 Erfahrungen. Und man könnte sagen, die sind dann in jeder Phase unseres Körpers verankert, wenn wir auf die Welt kommen. Die eine Erfahrung heißt Verbundenheit. so eng war es noch nie und wird es auch möglicherweise nie wieder. Aber daraus erwächst dann dieses dringende Bedürfnis, diese Verbundenheit wiederherzustellen, wenn man auf der Welt ist. Dafür ist die Natur auch, oder da ist alles gut vorbereitet. Die Mutter wird uns normalerweise gerne in den Arm nehmen, wird uns auch alles wieder schenken, was wir da verloren haben, und wird uns helfen, uns in dieser Verbundenheit weiter sicher zu fühlen. Und dann gibt es noch ein zweites Bedürfnis, und das ist das Bedürfnis nach eigenen Gestaltungsmöglichkeiten. Man könnte sagen, nach Wachstum, nach Autonomie später. Am Ende nennen wir das, wenn wir in unserem Alter sind, dann nach Freiheit. Also Verbundenheit hier und Freiheit dort. Auch dieses, nennen wir es mal jetzt einfach Freiheitsbedürfnis oder Autonomiebedürfnis, ist schon vorgeburtlich angelegt, weil man da ja jeden Tag ein Stück über sich hinausgewachsen ist. Und daran strukturiert sich dann auch das Hirn und erwartet dann, wenn es auf die Welt kommt, erwartet jedes Baby, dass das da draußen mit dem Wachsen weitergeht. Mhm. Das ist dann diese angeborene Entdeckerfreude und Gestaltungslust, mit der wir da alle loslegen. So, und jetzt ist das Problem, dass man diese, man kann beides nur weiter aufrechterhalten und dann auch sich immer weiter entfalten und immer mehr dazulernen und diese Offenheit behalten und diese Entdeckerfreude und Gestaltungslust und diese Bindungsbereitschaft aufrechterhalten, wenn man in eine Welt hineinwächst, in der das auch einigermaßen geht. Das müsste eine Welt sein von Erwachsenen, die so gestaltet ist, dass man dort gleichermaßen und gleichzeitig sich verbunden fühlen darf und auch das Gefühl hat, dass die anderen alles dafür tun, dass man sich entfalten kann. Jetzt sage ich gleich mal den richtigen Begriff dafür. Also es gibt so aus dem Mittelalter so eine Definition für die Liebe von irgendeinem anonymen Mönch. Ich habe die gerne übernommen. Und die heißt: Liebe ist das unbedingte Interesse an der Entfaltung des anderen. Mhm. Und wenn wir eine Gesellschaft hätten, in der man als kleines Kind schon spürt und das auch später nicht wieder in Frage gestellt wird, dass um uns herum alle Menschen ein unbedingtes Interesse an unserer Entfaltung hätten, wären wir nicht in diese missliche Situation gekommen, in der wir uns heute befinden. Und es macht auch deutlich, dass das schon längere Zeit nicht mehr so gut läuft. Vor allen Dingen läuft es besonders schlecht in solchen Gesellschaften, die ihr Zusammenleben geordnet haben nach bestimmten hierarchischen Prinzipien, wo also einer den anderen sagt, wo es lang geht. Die Gefahr, dass sowas passiert, ist sehr groß, weil ja auch eine Gesellschaft irgendwelche Wege finden muss. Also jede Gemeinschaft muss ja, die Mitglieder jeder Gemeinschaft müssen irgendwas finden, dass das Durcheinander in dieser Gemeinschaft nicht so groß wird, weil ja alle unterschiedliche Interessen haben. Also muss es irgendetwas geben, was Kohärenz herstellt. Und da hat man dann wahrscheinlich mit der Sesshaftwerdung schon gemerkt, dass das relativ gut ist, wenn einer sagt, wo es lang geht, und die anderen rennen hinterher und machen das, was der da sagt. Das war ein absolutes Erfolgsmodell. Mit dem sind wir dann seit 10.000 Jahren jetzt überall auf der Erde unterwegs, weil sich das überall durchgesetzt hat und diese ganzen ursprünglichen Kulturen von Jägern und Sammlern verdrängt hat, bei denen es diese Hierarchien, soweit wir das heute noch beobachten können, nicht gibt. Da übernimmt immer derjenige die Führung, der sich in dem betreffenden Tun gerade besonders gut auskennt. Und also wenn es ums Kräutersammeln geht, gibt es jemanden, der das besonders gut kann. Wenn es um Pfeile schnitzen geht, macht das ein anderer. Also da ist sozusagen etwas schon verwirklicht, was heute in den Führungsetagen der Wirtschaft gerne wieder eingeführt werden sollte, nämlich eine wechselnde Führung nach Kompetenzen. Mhm. Und das haben wir aber nun nicht. Und das Problem ist eben, dass man, wenn man über so viele Jahrhunderte hinweg solche Vorstellungen verfolgt, dass es eben immer wieder darauf ankommt, dass man oben jemanden hat, der das Ganze organisiert, und dass man sich in solche hierarchische Strukturen einzufügen hat, dann entstehen da Strukturen, also Parteien, Organisationen, Vereine, Verbände, Unternehmen, Schulen, Bildungssysteme, Gesundheitssysteme, und alles ist hierarchisch geordnet. Und dann kann man natürlich dahergehen und kann sagen, wir wollen die alten Autoritäten abschaffen, wie man das ja so im letzten Jahrhundert vor allen Dingen versucht hat, wo die Machthaber abgesetzt werden sollten durch eine Revolution. Dann hat man die alten weggeschafft und wollte dann das von unten her neu gestalten. Und dabei hat man gemerkt, das geht aber auch nicht, weil man läuft wieder in dieselben Strukturen rein. Jetzt haben wir eine Demokratie, die eigentlich doch jedem gleiche Rechte einräumt. Und trotzdem haben wir immer noch überall unsere alten hierarchischen Ordnungsstrukturen in allen Bereichen. Also wenn ich in die Schule schaue oder wenn ich in die Politik schaue, wenn ich bei den Parteien nachschaue oder auch beim FC Bayern München, überall hat man diese hierarchischen Ordnungsstrukturen aus den vergangenen Jahrhunderten und die führen zwangsläufig dazu, dass Menschen wie Objekte behandelt werden. Also da geht es nicht mehr darum, den anderen bei der Entfaltung seiner angelegten Potenziale und Möglichkeiten zu unterstützen, dass der sich entfalten kann, sondern da geht es darum, den anderen so zurechtzustutzen, dass der möglichst gut ins Team passt. Und das sind dann Verfahren, die man da einsetzt, die ganz gut geeignet, damit das Ganze funktioniert, aber sind nicht gut geeignet, um dem Einzelnen den Raum zu lassen, den er bräuchte, damit er aus sich selbst heraus und getragen durch dieses Gefühl der Verbundenheit und der Autonomie dann auch wirklich seine Talente und Begabung in vollem Umfang entfalten kann. So, da sind wir jetzt gelandet. Jetzt haben wir natürlich ein Problem, weil, und jetzt wird es eigentlich erst richtig spannend, diese hierarchischen Ordnungsstrukturen ja dazu führen, dass sich die Leute unten anstrengen. Also da will ja jeder hoch. Also es macht ja keinen Spaß, in der vierten Liga zu spielen, da will man hoch und will so. Und dann strengt sich jeder an, es entsteht Wettbewerb und das treibt die ganze Geschichte. Und am besten kommt man in der Gesellschaft immer dann hoch, wenn man irgendwas einbringt, was noch nicht da ist. Also wenn man was erfindet, was entdeckt oder irgendwie eine besondere Leistung vollbringt, die anderen alle toll finden, dann wird man hochgehoben in der Hierarchieleiter und kommt auf die oberen Plätze. Und wenn man das jetzt 10.000 Jahre überall auf der Welt macht, da können Sie sich ausrechnen, was da passiert. Da wird die Welt, in der wir leben, immer komplexer. Am Ende ist das eine so hochkomplexe Welt, wie unsere jetzt globalisiert, digitalisiert, alles ist von allem abhängig. Und da geht nun eines nicht mehr, und das ist diese blöde Hierarchie. Die hat sozusagen ausgedient. Man kann mit einem hierarchischen Ordnungssystem, das ist viel zu starr, damit kann man auf so eine agile und volatile Welt gar nicht mehr reagieren. Und deshalb müssen jetzt die Hierarchien weg. Und das wird auch überall versucht, aber es weiß keiner, was jetzt dafür installiert werden müsste. Denn irgendein inneres Ordnungsprinzip braucht ja eine Gesellschaft. Sonst wird das ja viel zu inkohärent. Dann rennen die alle die aufgescheuchten Hühner umher. Und in so einer Übergangsphase sind wir im Augenblick. Das Alte funktioniert nicht mehr und das Neue haben wir noch nicht erfunden.
Das ist sehr spannend. Da sind wir auch schon mittendrin im Thema und in dem Dilemma, das ich auch in den Organisationen beobachte oder in meiner Arbeit. Und ich glaube schon, ne, diese formalen Hierarchien, die haben uns echt viele Vorteile gebracht, viel Freiraum auch gelassen, nicht mehr über alles neu nachdenken zu müssen, sondern da gibt es dann Regeln und Prinzipien und man muss nicht jedes Problem neu erfinden. Ne? Aber ich glaube, gerade bei den komplexen Problemen und Herausforderungen, vor denen wir stehen, ist auch mein Ansatz, haben wir auch in den anderen Folgen ja schon gehabt, mal wieder überträufelt darüber nachzudenken, wer hat jetzt hier eigentlich gerade eine Idee und wer wäre jetzt eigentlich der Beste, um dieses Problem zu lösen. Und das verbieten uns natürlich genau diese Strukturen, die in den Unternehmen sind, die aber auch in der Gesellschaft sind. Ich glaube, da kommen wir gleich noch drauf. Ich wollte noch mal ganz am Anfang ansetzen und Sie mal fragen, Sie hatten es erwähnt, ne, was uns Menschen da antreibt und auszeichnet, diese Verbundenheit, aber auch dieser Entdeckerdrang. Ist das eigentlich auch aus Sicht des Hirnforschers etwas, was man sehen kann? Also was uns vielleicht auch von anderen Lebewesen, unser Gehirn von anderen Lebewesen unterscheidet? Ist das die menschliche Superkraft? Diese Suche nach dieser Entdecker- und Forscherdrang? Oder gibt's da noch andere Unterscheidungskriterien?
Nee, ich glaube, das haben alle lernfähigen Tiere. Das sieht man auch sicherlich bei kleinen Kätzchen und kleinen Hunden und vielleicht auch bei den Vögeln. Das ist kein Herausstellungsmerkmal des Menschen. Das eigentliche Herausstellungsmerkmal des Menschen ist, dass er keine Triebe und Instinkte mehr hat, dass sein Gehirn also nicht mehr so streng genetisch determiniert ist, dass sein Verhalten, also das, was er denkt, was er fühlt, wie er handelt, sozusagen automatisch von diesen vorgefertigten oder genetisch bedingten angeborenen Verhaltensprogrammen gesteuert wird. Und deshalb Und dann haben wir so ein plastisches Hirn, was nicht programmiert ist. Und das bedeutet, wir im Gegensatz zu allen Tieren, Einem kleinen Fohlen braucht doch niemand zu erzählen, wie das geht, ein Pferd zu werden. Bei Menschen geht das nicht. Und wir müssen erst rausfinden, wie es geht. Und wir können es auch alleine gar nicht rausfinden, weil wir als soziale Wesen von den anderen abhängig sind. Wir können ja überhaupt alleine gar nicht überleben. Also sind wir soziale Wesen, die jetzt jeder Einzelne, aber auch die ganze Gemeinschaft sozusagen als Suchende herausfinden müssen, wie es geht. Und da kommt dann die alte Weisheit zum Tragen, wenn man sucht und noch nicht weiß, wie es geht, kann man sich verirren. Mhm. Und ich glaube, das passiert uns, also sowohl Einzelnen passiert das immer wieder und das passiert aber auch ganzen Gesellschaften, auch einzelnen Sportvereinen.
Also kann man sich das wie so ein Filter vorstellen? Also dass wir quasi bei anderen Lebewesen geht es so durch, der Trieb kommt und wird unreflektiert in eine Handlung übersetzt und wir haben so einen kleinen Stoppfilter drin, der vielleicht sagt, Moment, was mache ich hier gerade? Reflektiere, nachdenken, neu nachdenken, sich was Neues ausdenken. Ist das dann die menschliche Superkraft neben dem, ne, dass wir soziale Wesen sind und nur in der Gemeinschaft eigentlich richtig stark sind?
Wir kriegen immer wieder Irritationen. Das heißt, das Hirn kommt in einen inkohärenten Zustand. Also wenn alles passt da oben und alle Nervenzellen wunderbar aufeinander abgestimmt arbeiten, dann wird dort die wenigste Energie verbraucht und das ist ein kohärenter Zustand. Den streben wir ständig an. So, nun ist es aber das Kennzeichen des Lebens, dass der nicht richtig aufrechtzuerhalten ist. Und sobald ich die Augen aufmache, kommt schon was rein und dann muss irgendwas da drin passieren, damit es wieder passt. Und deshalb sind wir das ganze Leben damit eigentlich beschäftigt, es wieder passend zu machen. Mhm. Die Tiere können, damit es wieder passt, wenn die zum Beispiel Testosteronschub kriegen, da können die was machen. Und das sagt ihnen ihr angeborenes Verhaltensprogramm. Mhm. Wir müssen erst lernen, wie es geht. Ja, wir können nicht einfach, wir haben das nicht mehr, dass das dann automatisch kommt. Und deshalb machen wir immer wieder Erfahrungen, wie wir einen nicht mehr passenden Zustand durch eine eigene Leistung in einen passenden verwandeln. Wie wir also einen inkohärenten Zustand, der sehr viel Energie verbraucht, in einen energiesparenderen Zustand verwandeln. Also das nennt man auf Deutsch, wir haben das Suchen nach Lösungen. Mhm. Und diese Lösungen werden sehr tief im Hirn verankert, weil immer dann, wenn man es einem gelingt, so ein Durcheinander im Hirn in einen kohärenteren Zustand zu verwandeln, wird ja Energie frei. Und da kann man sich das so vorstellen, dass diese Energie dazu benutzt wird, um im tiefer liegenden Bereichen, in den sogenannten emotionalen Zentren oder in den, das die Hirnforscher so ein bisschen salopp sagen, Belohnungszentren des Hirns, Nervenzellen aktiviert wird und an den Enden dieser Nervenzellen, die da aus diesem Belohnungszentrum in viele andere Bereiche ziehen, werden dann Botenstoffe freigesetzt und diese Botenstoffe setzen ihrerseits wieder Nervenwachstumsfaktoren frei, also so eine Art Dünger und der düngt dann diese Nervenzellen, die man eben benutzt hat, um die Lösung zu ermöglichen und deshalb werden die dann immer fester. So, und dann hat man eine Lösung gefunden. Zum Beispiel, das gilt auch für motorische Handlungen, wenn Sie Fahrrad fahren lernen oder sowas oder eine Fremdsprache lernen oder wenn Sie irgendwas Neues lernen, wenn Sie irgendein Problem haben und finden eine Lösung und dann merken, okay, haben Sie dieses tolle Gefühl, ne? Ah, jetzt habe ich es endlich und das, wie Sie das gelöst haben, wird dann im Hirn gleichzeitig aber auch festgebügelt, eingegraben. Gefestigt. Und das ist dann die feste Vorstellung, mit der sie herumlaufen. Wenn das ein paar Mal so geht, wird das eine immer festere Vorstellung, dass die dann dadurch zustande gekommen ist, dass sie erfolgreich immer wieder dieselbe Lösung eingesetzt haben. Und dann sind sie der Meinung, das geht jetzt immer so. Mhm. Und dann benutzen sie die Vorstellung, um sich in der Welt zurechtzufinden, so wie die Tiere ihren Instinkt benutzen. Das ist die einfache Geschichte.
Das ist ja genau das, was Sie gerade eigentlich für die Gesellschaft beschrieben haben. Also es ist ja genau das, was da im Gehirn passiert. Ne? Also ich habe irgendeine Lösung, eine Idee gefunden, eine einfache Lösung und es fährt sich dann fest. Und ich muss eigentlich dann gar nicht mehr neu drüber nachdenken. Also ich habe dann quasi eine feste Struktur in meinem Kopf. Kann ich das so übersetzen oder übertragen?
Ja, wir reden in Wirklichkeit gar nicht über das Gehirn, sondern wir reden über ein biologisches Grundprinzip. Mhm. Wie sich Strukturen bilden und wie sozusagen Beziehungen organisiert werden. Und da gibt es einen Hintergrund, der heißt, es muss alles so organisiert werden, dass möglichst wenig Energie gebraucht wird, um das betreffende lebende System arbeitsfähig und strukturell und so aufzubauen und das zu überleben kann. Also das gilt für einen Ameisenhaufen, der ist energetisch so gebaut, dass möglichst wenig Energie verbraucht wird. Das gilt auch für den Vogelflug, das gilt auch fürs Hirn und das gilt auch für ihre Familie. Ja, sie müssen zu Hause auch immer versuchen, Lösungen zu finden, damit das nicht alles drunter und drüber geht. Und die Lösungen, die wir Menschen finden, die werden eben erst unterwegs verankert. Das heißt, die Tiere haben das schon, bringen das mit. Er muss keiner einer Ameise erzählen, wie die das zu machen hat. Aber bei uns wird das erst unterwegs gefunden. Und jetzt komme ich wieder zurück auf das, was ich vorhin gesagt habe. Da kann auch unterwegs eine Lösung für eine Lösung gehalten werden, die sich langfristig als ein ziemlicher Irrweg herausstellt. Dann hat man sich verirrt. Dann, oder ich nenne es noch gerne noch anders, dann hat man sich verwickelt in seiner eigenen Lösung. Sprich, in seiner eigenen Vorstellung. Dann rennt man mit einer Vorstellung rum, so muss es jetzt gehen. Und die ist auch fest im Hirn verankert, da kann man gar nicht so ohne weiteres wieder raus. Das ist fast so wie der Trieb und der Instinkt bei einem Tier. Und man sieht ja dann auch, wie fest die Leute an ihren Vorstellungen leben. Und wenn man die in Frage stellt, dann werden die so aggressiv, als ob man ihnen Bein oder einen Arm amputieren wollte. Das ist so, wie sie das meinen, muss es jetzt gemacht werden. Und das führt dann dazu, dass bisweilen eben Vorstellungen verfolgt werden, die also grottenfalsch sind, die auch in den Abgrund führen. Und deshalb ist es so wichtig, dass wir solche Gespräche führen miteinander und dass uns da vielleicht auch noch andere zuhören, damit wir merken, als Einzelner läuft man ständig Gefahr, sich zu verirren. Und die einzige Möglichkeit, das zu verhindern, ist, indem sich unterschiedliche Leute, die unterschiedliche Erfahrungen gemacht haben und daraus unterschiedliche Vorstellungen herausgebildet haben, dass die sich austauschen. Wenn ich aus dem Osten kommend, also ich bin in der damaligen DDR groß geworden, mich mit jemandem unterhalten kann, der aus dem Westen kommt und in Bayern groß geworden ist, dann stellen wir zunächst erstmal fest, jetzt vielleicht nicht mehr so sehr wie damals, aber dann stellen wir fest, ey, das ist aber ein bisschen anders, wie der das betrachtet. Und da ist aber nichts richtig und nichts falsch, sondern das ist unser jeweiliger Erfahrungshintergrund, aus dem wir unsere Vorstellung, worauf es im Leben ankommt, abgeleitet haben. Und die sind beide nicht richtig zutreffend. Ihre ist für Bayern und meine für Gotha zutreffend. Aber indem wir die austauschen, merken wir, hey, die Welt ist ja größer und es gibt ja noch andere Erfahrungen. Und dann gibt's ja auch noch diesen Kumpel in Bayern, der das ganz anders sieht. Und dann öffne ich meinen Vorstellungshorizont und bin dann bereit, diese Vorstellung des anderen mit in meine Vorstellung zu integrieren. Und das ist der eigentliche Prozess, der in der Menschwerdung stattfindet.
Also man sollte sich seiner eigenen Meinung eigentlich nie sicher sein, ne? Immer hinterfragen auch.
Man muss wissen, dass es sehr leicht passieren kann, dass man eine vorübergehend für erfolgreich gehaltene Strategie für allein selig machend hält und dass man glaubt, dass das immer so ginge. Und da sich die Welt aber ständig ändert, kann man ziemlich sicher sein, dass das irgendwann so nicht mehr geht. Und dann muss man bereit sein, diese alte Strategie loszulassen. Das ist dann das, was die im asiatischen Raum immer mit dem Loslassen meinen. Du sollst loslassen und sollst meditieren und deine Gedanken und Vorstellungen loslassen. Ja, das ist leicht gesagt. Der Marx hat das mal so schön ausgedrückt, der alte Karl Marx, gesagt, unsere Ideen sind wie Ketten, derer man sich nicht entledigt, ohne sein Herz zu zerreißen. Ja, so sind die Vorstellungen. Und das, solche Leute treffe ich ja. Ich sehe unter Wissenschaftlern Leute, die haben Vorstellungen, die sind die so fest davon überzeugt, dass die manchmal machen die den Eindruck, als würden sie mich umbringen wollen, wenn ich weiter behaupte, dass das, was sie da seit Jahrzehnten da vor sich her beten, dass das eventuell nicht stimmen könnte. Da hängt ihr Herz dran. Da sieht man auch, dass die Vorstellungen nicht was Kognitives sind. Das ist, da hängt sozusagen ein Gefühl.
Und es würde ja, um in diesem Hirnbild zu bleiben, wieder einer wesentlichen Anstrengung und einem Energieaufwand bedürfen, wenn ich jetzt diese Vorstellung wieder ändern müsste oder dieses Muster verändern müsste. Und da bin ich eben auch bei dem einen Punkt, wo ich nochmal nachhaken wollte, weil ich das auch in Ihren Büchern und so schon öfter ja gelesen habe, dass unser Gehirn darauf auf ist, diesen Zustand wieder, den kohärenten Zustand wieder herzustellen. Und eigentlich geht es immer nur darum, Energieanstrengungen zu vermeiden. Und ich möchte so ein bisschen jetzt auch auf das Thema Motivation gehen. Also möchte unser Gehirn eigentlich arbeiten oder strebt es eigentlich die ganze Zeit einen Zustand der Trägheit, Faulheit, wie auch immer, wie man es jetzt benennen mag sozusagen, also einer möglichst energiesparsamen Zustand an. Und das ist alles dazwischen ist eigentlich nur ein nerviger Weg.
Wir machen es sehr konkret, weil unser Gehirn ist schon schwierig. Wir nehmen mal eine Nervenzelle im Frontalhirn. Mhm. Und diese Nervenzelle hat eine bestimmte Funktion, die ist mit ein paar anderen verbunden, meistens mit sehr vielen anderen, und die bekommt von anderen Input. Also da hängen andere in der Nachbarschaft und die haben ihre Fortsätze und erregen diese Nervenzelle. Ja, und wenn die Erregung groß genug ist, dann macht sie ein Aktionspotenzial und schießt das weiter. Und wenn jetzt aber zu viele andere kommen und die zu erregen, der dafür zuständige Transmitter heißt Glutamat, wenn die zu sehr erregt wird, dann braucht das zu viel Energie, weil das sind ja Ionenkanäle, die da geöffnet werden. Dann müssen die Ionen wieder aktiv zurückgepumpt werden und das verbraucht ATP. Und damit hat die Nervenzelle Not, Energienot, weil sie gar nicht so viel Energie hat, um das zu machen. Und dann sucht die nach einer Lösung. Und eine Lösung, die sie dann zum Beispiel findet, ist, indem sie seitlich einen Fortsatz auswachsen lässt und einen dieser Störenfriede, die da dauernd zu viel feuern, einfach weghemmt. Dann kriegt der eine Synapse dran gebaut von der da unten und die gibt einen anderen Transmitter ab, der heißt GABA, das ist ein Hemmender und dann hört der da oben endlich auf zu feuern und dann hat die unten Ruhe. Jetzt hat sie einen Zustand hergestellt durch eine eigene Leistung, die der dazu führt, dass ein inkohärenter Zustand kohärenter geworden ist. Mhm. Und das Ganze ist jetzt energiesparend. So geht es uns mit allem, was wir tun, im ganzen Hirn. Klar ist das erstmal energiesparend, wenn ich mit jemandem Streit habe, dann Knüppel aus der Tasche zu ziehen und dem einen auf die Rübe zu hauen. Ist erstmal Ruhe, dann ist er weg. Oder wenn ich Probleme mit meiner Frau habe, eine Flasche Schnaps auszutrinken, ist Ruhe. Weiß ich gar nicht mehr, dass ich verheiratet bin. Das sind alles kurzfristige Lösungen und dem Hirn ist das alles recht. So, und jetzt kommt der Mensch. Jetzt geht's in die andere Dimension, wo es menschlich wird und wo wir dann mit den Vergleichen zu den Tieren nicht mehr so richtig weiterkommen. Ich kann mir auch aufgrund der Erfahrung, die ich bisher gemacht habe, überlegen, dass das dauernde Trinken von Alkohol nicht so eine gute Lösung ist. Und kann meine eigene kurzfristige Lösung in Frage stellen und was anderes suchen, wie ich das löse, zum Beispiel, indem ich mal mit meiner Frau rede. Oder ich kann den Knüppel weglegen und den anderen Kumpel erstmal fragen, was er eigentlich will. Ja, und damit sind wir dann beschäftigt und da merkt man plötzlich, ja, man kann das Gehirn sozusagen dazu bringen, dass es statt der kurzfristigen Lösung lieber die langfristigen will, wenn die sinnhaft werden. Und dazu muss man ein inneres Bild davon haben, was denn am Ende noch kohärenzstiftender wäre, als jetzt den Schnaps zu trinken. Und das heißt im Deutschen immer, das müsste ein Ziel sein. Man müsste wissen, wofür. Wenn ich weiß, wofür und wo ich hin will, dann halte ich unterwegs auch mal solche Durststrecken aus, wo es ein bisschen durcheinander geht. Dann sage ich mir, okay, Zähne zusammenbeißen, hier musst du jetzt mal durch, das geht nicht anders. Aber da hinten hast du ja dann den weißen Kittel an und bist Arzt und deshalb hältst du dieses bescheuerte Medizinstudium jetzt mal aus. Das heißt, wir werden eigentlich erst dadurch zum Menschen, dass wir uns selbst in die Lage versetzen, uns bewusst zu machen, dass wir etwas brauchen, wofür wir leben wollen. So, da sind wir jetzt tief in unserer gegenwärtigen Gesellschaft, auch in der Gesellschaftskrise drin, weil das ist etwas, was wir uns überhaupt nicht mehr klar machen. Wir haben uns so sehr an den Erfordernissen der Wirtschaft orientiert und die Wirtschaft hat keinen Sinn. Da geht's nur um Profit machen. Und wenn wir uns das zu eigen machen, dieses Denken und diese Vorstellung, dann werden wir am Ende wie die Maschinen funktionieren, recht und schlecht. Derjenige, der das am besten kann, setzt sich durch. Die Kluft zwischen Arm und Reich wird immer größer. Und am Ende fliegt uns das ganze System um die Ohren, weil das ist kein lebendiges, atmendes und sich immer wieder neu ausrichtendes System, sondern es ist ein verhärtetes System geworden, wo es eigentlich ja der Zusammenhalt, der gesellschaftliche Zusammenhalt dann nur noch gewährleistet wird mit dem Bemühen, die Besitzstände zu bewahren. Da gibt es keine Zukunft mehr. Und dann halten sie manchmal noch zusammen, wie das jetzt ab und zu mal zu beobachten ist, wenn Not herrscht. Also Krieg und Katastrophen. Wenn es in München mal so furchtbar schneit, dass keiner mehr zurechtkommt, dann helfen sie sich gegenseitig. Wenn der Schnee wieder weggeräumt ist, ist wieder Feierabend damit.
Ja, gerade erlebt am Wochenende. Aber wenn wir jetzt, also ich höre jetzt so raus, ne, Sie sehen jetzt das jetzige Wirtschaftssystem und so, das wird auf lange Frist nicht gut gehen oder ist nicht sinnhaft, weil da der größere Sinn nicht dahinter steht, sondern weil sich alles immer so im Kreis dreht. Wenn ich jetzt aber quasi mal kleiner denke und mal an unsere Zuhörerinnen und Zuhörer denke, die irgendwie Führungskräfte in Unternehmen sind und arbeiten und da nochmal auf dieses Bild auch zu werfen, also Ich begegne eben oft auch so ein Bild, die Menschen sind eigentlich faul und man müssen sie anreizen und Boni geben und etc., damit sie überhaupt arbeiten. Und jetzt der Urzustand, das ist meine These, mit der ich auch immer rangehe, ist eigentlich haben wir ja Lust, auch wirksam zu sein. Eigentlich haben wir Lust, auch was zusammen zu machen. Und eigentlich wollen wir gerne arbeiten. Wäre dann aus Ihren Worten gerade rausgenommen, so ein bisschen die Hilfe, eine Motivation zu stiften. Ich glaube nicht, dass man motivieren kann, aber sozusagen nicht mehr zu Demotivation beizutragen, irgendwie ein größeres Bild zu zeichnen, wo es hingehen kann, oder ist das eh alles sinnlos, weil Sie sagen, das ganze Wirtschaftssystem ist eigentlich Quatsch?
Nein, das Wirtschaftssystem hat sich so herausgebildet, weil es bisher eine gute Lösung war. Mhm. Eine bessere hatten wir nicht. Mhm. Jetzt stellen wir aber fest, jetzt wird es ein bisschen problematisch, weil wir scheinen den Planeten, auf dem wir wohnen, selbst in einen Zustand zu versetzen, dass er gar nicht mehr richtig bewohnbar ist. Und jetzt merken wir halt, wir haben uns offenbar verrannt, wir müssen etwas ändern. Und jetzt fällt es uns schwer, diese notwendigen Veränderungen herbeizuführen. Und jetzt wird das versucht über kognitive Strategien, weil wir damit ja seit der Aufklärung so tapfer unterwegs sind, mhm, und appelliert. Ja, da musst du ja jetzt weniger Auto fahren oder ein Elektroauto fahren und dir eine andere Heizung einbauen. Und alles aus diesen rationalen Gründen, die dann hervorgeholt werden. Und da sind wir wieder in dem alten Denkschema. Wenn man das jetzt nach vorne denkt, würde das ja heißen, es ist eigentlich ein fataler Fehler, dass wir immer unser Denken, unser Fühlen und unser Handeln voneinander trennen. Mhm. Wir mussten das in der Vergangenheit unseren Kindern aber beibringen, sonst hätten die in der hierarchischen Welt gar nicht funktionieren können. Da wären die untergegangen. So, jetzt bricht das Ganze aber um uns herum zusammen. Und jetzt müssten wir unseren Kindern helfen, das zu bleiben, was sie ursprünglich mal waren, nämlich eine Ganzheit, die das Denken, das Fühlen und das Handeln als Einheit versteht. So, mhm, ist ja jedes dreijährige Kind noch unterwegs.
Ja.
Das wird ja dann erst durch einen schwierigen Erziehungsakt, den wir vorhin kurz beschrieben haben, dazu gebracht, das alles voneinander zu trennen. Und dann kann es Sachen machen, die es eigentlich gar nicht will. Und dann kann es, obwohl es Bedürfnisse hat, trotzdem was anderes tun. Also das ist alles sehr, sehr, sehr verworren. Und die Lösung würde jetzt heißen, wenn man tatsächlich jetzt die Wirtschaft umsteuern möchte und Nachhaltigkeit oder Klima schützend unterwegs sein möchte, dann nützt es nichts, den Leuten zu sagen, was sie jetzt zu tun und zu lassen haben. Das wäre ja wieder, sie zum Objekt seiner, mhm, Sichten und Vorstellungen und Vorschriften zu machen, sondern man muss sie einladen, ermutigen und inspirieren, sich auf diesen Zauber des Lebendigen und der Natur und der Vielfalt der Lebensformen auf dieser Erde einzulassen. Man müsste sie dazu bringen, dass sie sich in das Leben verlieben. Mhm.
Und was wäre?
Wenn sie dann als Kinder so sehr in das Lebendige verliebt wären, dann würden sie da draußen auch nicht rumlaufen und mit Stöcken die Pflanzen kaputt machen und dann würden sie auch keine Tiere quälen, sondern das wäre ihnen alles ganz nah. Und dann wären sie nicht nur mit selbst gut verbunden, das Denken, Fühlen und Handeln, sondern sie wären auch mit den anderen Menschen und mit anderen Lebewesen gut verbunden. Und nur mit dem, womit man auch innerlich fest und tief verbunden ist, um das kann man sich auch kümmern. Alles andere ist einem doch scheißegal. Und da wir das nicht gekriegt haben in der alten Strategie, die wir bisher verfolgt haben, Hierarchie und Kommando von oben nach unten, müssen wir es jetzt nochmal neu versuchen. Und da heißt der Ansatzpunkt auch für die Führungskräfte, jeder an seiner Stelle so gut er kann. und vor allen Dingen bei den Kleinen unten, dass die gar nicht erst wieder in unsere Denkmuster und Schemata hineinrutschen. Und als Führungskraft kann ich doch ab sofort, statt meinen Mitarbeitern zu sagen, was ich von ihnen erwarte, kann ich doch auch sofort meine Mitarbeiter nehmen und kann versuchen, jeden Einzelnen einzuladen und zu ermutigen und zu inspirieren, sich nochmal für was zu öffnen und sich mal was anzuschauen und mal was auszuprobieren, was er bisher immer abgelehnt hat.
So. Das ist dann aber...
Dann macht er eine eigene Erfahrung, dann ist er Subjekt, dann ist er nicht Objekt. Sonst ist er Objekt ihrer Belehrung oder ihrer Belohnung oder Bestrafung. Wenn sie ihn einladen, machen sie ihn zum Subjekt. Und sie selbst sind auch Subjekt, weil das ist ja das andere Problem, dass die meisten Führungskräfte, die wir heute so haben, eigentlich auch keine... Die stehen ja nicht an der Spitze in der Hierarchie, sind ja auch subaltern, also irgendwo dazwischen und müssen im Grunde genommen auch funktionieren. Die typischen Beispiele dafür sind die Lehrer und die machen die Schüler zum Objekt, aber die werden ja selber zum Objekt gemacht von den Eltern und natürlich erst recht von den Kultusbehörden. Aus der Nummer können die ja gar nicht so richtig raus. Wenn der Unternehmer auf einmal mit seinen Mitarbeitern eine andere Beziehung aufbauen würde, wenn das jetzt nicht ein Unternehmer von einem ganzen Unternehmen ist, sondern lediglich eine Führungskraft von einer Abteilung, dann kriegt er ganz schnell von oben eine auf den Deckel, was er denn dann macht, weil die haben dann alle Angst, dass die Leistung nicht mehr stimmt.
Ich würde es gerne nochmal konkreter machen, weil jetzt habe ich das auf der kognitiven Ebene verstanden, was Sie gerade gesagt haben. Gehe jetzt in mein Unternehmen und starte jetzt einen Appell, wir müssen uns jetzt wieder mehr ins Leben verlieben und mit der Natur verbinden und unsere Gefühle wieder zulassen. Das wird ja, ne, laut Ihren Worten, und ich glaube eben auch nicht an Appelle, bei allem, ja nicht funktionieren. Also was, irgendein Beispiel, irgendeine Idee, was könnte man jetzt konkret tun? Sie haben gesagt, Erfahrungen sind so ein Schlüssel vielleicht. Wie könnte jetzt eine Führungskraft seine Mitarbeiter oder seine Mitarbeitenden Erfahrungen sammeln lassen, die in diese Richtung gehen könnten?
Also nur noch mal, damit wir es deutlich kriegen, diese Appelle und diese Ansprachen, und das sind ja alle, da machen sie immer die Mitarbeiter zum Objekt. Das kennen die alle schon und darauf reagieren die mit ihren eingefahrenen Mustern. Und die heißen Ohren zu, abwarten, bis der Alte fertig ist, und dann machen sie so weiter wie bisher. Also so kommen sie überhaupt nicht mehr weit. Das können sie volle Kanne vergessen. Das machen sie nur am Ende. Der am meisten darunter leidet, ist die Führungskraft selbst. Weil die Mitarbeiter haben ja eine Lösung gefunden. Die hören nicht zu und kümmern sich.
Selbst wenn die Intention des Appells noch so gut ist, ne? Also
das
ist egal, was.
Nichts. Wenn sie den anderen zum Objekt ihrer Vorgaben machen, also wenn sie denen sagen, ihr müsst jetzt immer freitags, weil das so gesund ist, vegetarisch essen, da können sie einpacken. Das hört keiner, das will keiner hören, der jagt sie sogar weg. Und macht überhaupt nichts mehr, was sie vorschlagen. Das, die erreicht das Gegenteil von dem, was sie wollen. Also müssten sie ihren Mitarbeitern die Möglichkeit geben, selbst zu entscheiden, was sie tun wollen. Das ist dann die Subjekthaftigkeit, in die sie sie führen können. Und da die aber von alleine ja keine Lust haben, so einen Weg zu gehen, müssten sie einladen, wenn das noch nicht reicht, ermutigen. Oder wenn das immer noch nicht reichen sollte, könnten sie es versuchen, die zu inspirieren. Und zwar eine neue Erfahrung machen zu wollen. Und zwar zunächst erstmal mit sich selbst. Nicht gleich hier irgendwie, dass man die Welt rettet oder sowas, sondern erstmal sich selber fragen. Warum die neue Erfahrung? Man könnte heißen, jetzt habe ich ja plötzlich einen Chef, der hat mich gefragt, warum ich eigentlich hier in seiner Abteilung arbeite. Das hat er noch nie gefragt. Und dann habe ich ihm geantwortet, wie immer, naja, ich muss ja irgendwo Geld verdienen. Und dann hat der Chef mir gesagt, aber glauben Sie, dass Sie damit glücklich werden? Und dann habe ich gedacht, mein Gott, der Chef war wahrscheinlich beim Lehrgang oder irgendwo. Und dann geht der betreffende Mitarbeiter nach Hause, erzählt das seiner Frau, und die versteht die Welt auch nicht mehr. Und dann stellen die sich beide die Frage, wofür sie eigentlich unterwegs sind und wofür sie arbeiten. Und dann stellen sie fest, dass das doch was Wunderbares ist, wenn man mit seinen Kompetenzen und seinem Wissen sich einbringen kann und tätig sein kann, gemeinsam mit anderen auch noch was zustande zu bringen. Und dann sagen, das ist doch der eigentliche Grund, weshalb wir arbeiten, ist doch gar nicht das Geld verdienen, sondern das ist doch das Tätigsein. In diesem Sinne, dass unsere beiden Grundbedürfnisse nach eigenen Gestaltungsmöglichkeiten und nach Verbundenheit mit anderen im Tätigsein gemeinsam mit anderen gestillt werden können. So, und dann hätten die beide plötzlich ein völlig neues Weltbild. Und dann würden die sagen, mein Gott, wir sind ja total blöd, wenn wir die ganze Zeit immer haben, es ginge nur ums Geld verdienen, es geht ja um was ganz anderes. Und wenn der Chef dann auch noch sagt, gucken Sie sich doch mal bitte bei den Mitarbeitern um, die wir schon in die Rente geschickt haben, wie es denen geht. Ja, und dann kennen die ja welche. Und dann fragt die, wie geht's dir denn jetzt in der Rente? Und dann sagen die, ja, großartig, ich brauche jetzt nicht mehr zu arbeiten, kann so schlafen, wie lange ich will und kann auch meine Reisen machen und alles. Und dann fragen die weiter, aber geht's dir denn jetzt auch wirklich richtig gut? Und dann sagen die, nee, es fehlt mir schon. Es fehlt mir die Anerkennung, es fehlt mir die Bedeutung, die ich mal hatte. Es ist eigentlich jetzt ein sehr lächerliches Leben geworden, was ich jetzt mache. Ich gehe jetzt meinen Freizeitbeschäftigungen nach, aber es ist alles ziemlich sinnlos. Wow, so, da kommen sie in andere Bereiche.
Ja, wenn man das, also diese Fragen finde ich fantastisch, und wenn man dann eben noch strukturell Freiräume schafft, um Menschen wieder zu ermöglichen, eigene Entscheidungen zu treffen, eigene Fehler zu machen, eigene Erfahrungen zu sammeln, ich glaube, dann rettet man nicht die Welt, das glaube ich auch nicht, aber dann bewegt sich ein bisschen was, und ich glaube, dem Unternehmen wird es wahrscheinlich insgesamt auch besser gehen und es wird weniger Probleme bei manchen Bereichen haben. Ich will bei dem Themenfeld auch noch ganz kurz bleiben und Sie fragen, wenn wir jetzt quasi unterschiedliche Menschen mit unterschiedlichen Kompetenzen in einem Team versammeln und denen jetzt den Freiraum geben, wie bei den Naturvölkern, da haben wir es auch schon gelernt, für jedes Problem gab es jemand anderen, der da nicht gesteuert hat, so nenne ich das andere Wort, sondern geführt hat, also die Führung übernommen hat. Ist es denn so, dass wir vom Gehirn, also wirklich vom Urzustand, alle gleich sind? Oder gibt es sowas wie Talente, Kompetenzen, die bei unterschiedlichen Problemen anders sofort anspringen? Oder ist das alles aus den Erfahrungen erst geboren? Also kann man darauf vertrauen, dass jeder anders ist? Oder wie setzt sich denn so ein Talent oder wie entsteht denn Talent oder eine Idee? Also wie kann man sich das vorstellen?
Ja, es gibt ja vorgeburtliche Prozesse, die sind dann auch selbst organisiert, richten sich auch nach dem Grundsatz, es geht immer dort weiter, wo Energie gespart werden kann. Mhm. Und auf diese Weise bilden sich die verschiedenen Organe und die Extremitäten. Die Zellen organisieren sich dann so, dass dann eine fünfstrahlige Extremitätenknospe entsteht und die wird dann zu einer Hand. Und das sind alles sich selbst organisierende Prozesse, weil das kann gar nicht genetisch verankert sein, wie diese Beziehungen gesteuert werden müssen, sondern da kann nur genetisch verankert sein, wie eine Zelle reagieren muss, wenn plötzlich dieser Wachstumsstoff oder diese andere Bedingung draußen an der Oberfläche wirkt. Und deshalb ist das dann ein sich selbst organisierendes Geschehen. Damit haben wir schon ohnehin riesige Schwierigkeiten, uns das vorzustellen, was Selbstorganisation sein soll.
Ja.
Weil wir ja nur in diesen üblichen, aus der Hierarchie kommenden Ursache- und Wirkungszusammenhängen denken und glauben, es müsste immer ein Verursacher da sein, der das Ganze macht. Also das war mal der liebe Gott. Und dann haben wir gedacht, das sind die genetischen Programme. Und jetzt ist das ein ganz schwieriger Umlernprozess, diese alten Vorstellungen loszulassen und zu sagen, nee, wir haben uns mit beiden gehört. Es ist weder der liebe Gott noch sind es die genetischen Programme, sondern es organisiert sich selbst. Und es gibt ein Kriterium, was dieses Selbstorganisationsprozess in eine bestimmte Richtung lenkt, damit er nicht überall hingeht, und das heißt Energiesparen. Es organisiert sich das Zusammenwirken der Zellen immer so, dass am Ende ein Wirkungsgefüge entsteht, wo möglichst wenig Energie verbraucht. Das ist doch alles schon mal ziemlich gut. Und das passiert ja auch schon vorgeburtlich. Und das passiert ja auch, wenn es darum geht, wie dann das Hirn mit dem Körper verbunden wird, da entstehen ja so Verbindungen von unten nach oben und von oben nach unten, und über die kommen dann Inputs und die machen dann immer ein bisschen Inkohärenz da oben und stören, wenn es gerade unten vom rechten Fuß da hochschießt, weil der da unten zuckt. Und so sucht das Hirn nach Lösungen, um diese störenden Inputs aus dem Körper auszugleichen, und dabei lernt es, wie es reagieren muss, damit das da unten nicht dauernd aus dem Ruder läuft. Es macht entsprechende Vernetzungen. Und mit Hilfe dieser Vernetzung kann es dann diesen Körper wunderbar regulieren. Nicht nur die Extremitäten, auch die inneren Organe und alles. So, und deshalb kommt jeder Mensch mit einem Hirn zur Welt, was genau zu seinem Körper passt. Weil sich das Hirn anhand dieses Körpers reguliert hat. Und weil jetzt jeder Mensch einen anderen Körper hat, muss auch jeder Mensch ein anderes Gehirn haben. Und deshalb können zwei Menschen niemals gleich sein. Noch nicht mal Zwillinge. So, und je unterschiedlicher die Körper gebaut sind, umso unterschiedlicher ist dann auch das Hirn am Anfang. Und dann machen Menschen sozusagen ganz unterschiedliche Bewegungen ins Leben hinein. Da gibt es welche, die vorgeburtlich schon meinetwegen unter dem furchtbaren Einfluss dieser Kondagan-Einnahmen während der Schwangerschaft keine Hände und Arme ausgebildet haben. Da hat da oben im Hirn sozusagen das der Bereich, in dem Hände und Arme mal gesteuert werden sollen, das sensomotorische Kortex, keinen Input gekriegt, weil da war ja keine Hand. Mhm. Und dann hat sich dieser Bereich dann so, der ist so sensibel geworden, dass da plötzlich auch der Input von den Beinnerven dort oben mitgehört werden konnte, so dass dann dieser Bereich, der eigentlich für die Hände zuständig ist, gelernt hat, die Beine mitzusteuern. Und dann kommt ein Kind zur Welt, was angeborenermaßen eine besondere Begabung hat, mit den Beinen essen zu lernen. Mhm. So, jetzt müssen wir vor Ehrfurcht eigentlich im Boden versinken und müssen unser gesamtes Konzept über Talent und Begabung in die Tonne hauen, weil wahrscheinlich diese ganzen Talente und Begabungen Leistungen sind, die Menschen erbringen, weil sie an einer anderen Stelle ein Defizit haben. Mhm. Also, und es wäre deshalb gar nicht so gut, wenn alle perfekt wären. Dann gäbe es gar keine Talente und Begabung mehr. Also ist genauso mit denen, die nichts hören können. Was glauben Sie, was die für einen Sehsinn entwickeln oder die blind geboren werden, was die mit ihren Ohren und dem Tastsinn machen? Da können wir nur träumen davon. Das sind alles Hochbegabte in Bezug auf Tasten und Hören. So, und jetzt haben wir sozusagen diese Frage erstmal aus der Welt. Ja, auch schon bei den Urvölkern waren die Kinder alle unterschiedlich, wenn sie zur Welt gekommen sind. Und dann sind sie in eine Welt der Erwachsenen hineingewachsen, haben bestimmte Erfahrungen gemacht. Und wenn die Erfahrungen, die damals gemacht haben, sind da völlig anders als die unsere Kinder heute machen. Deshalb haben unsere heute völlig anders Hirn als damals. Aber damals war es vollkommen richtig. Das, was sie da gelernt haben von ihren Erwachsenen, das war das, was sie dort gebraucht haben. Und man könnte sagen, das, was unsere Kinder von uns lernen, ist eben das, was man in einer solchen Gesellschaft braucht, auch wenn sie furchtbar verwickelt ist und wohl möglicherweise auch schon hoffnungslos verirrt hat, muss man sich ja da drin trotzdem zurechtfinden. Und deshalb sage ich zum Beispiel Eltern, wenn die dann immer ihre Kinder nicht in die Schule schicken wollen, weil es dort so furchtbar ist, dann sage ich immer, Und zu Hause haben sie es alles ganz, machen sie es so toll. Ja, zu Hause Friede, Freude, Eierkuchen. Das Kind soll keine schlechten Erfahrungen machen. Ja. Das ist doch wunderbar. Und was glauben Sie, wie lange das noch dauert, bis die Welt so ist, dass überall Friede, Freude, Eierkuchen ist? Ja, das wird noch ein bisschen dauern. Ich sage, und was machen Sie dann mit Ihrem Kind, wenn es aus der Schule kommt und nirgendwo Gelegenheit hatte zu lernen, mit Idioten klarzukommen? Mhm. Mit bescheuerten Leuten, die mit irrsinnig blöden Vorstellungen umherlaufen und die allen anderen aufstülpen wollen. Wo soll denn das Kind das lernen? Bei Ihnen zu Hause in Ihrer Friede, Freude, Eierkuchenwelt? Das doch gar nicht. Also Sie halten Ihrem Kind ja die Erfahrung vor, dass es lernen könnte, mit solchen verwickelten Leuten umzugehen, später im Leben. Wenn es das nicht gelernt hat, wird es da draußen dann später nicht zurechtkommen. Das heißt, Sie machen Ihr Kind lebensuntüchtig. Und dann fängt ein Bewusstwertungsprozess an. Und das ist, glaube ich, das, worum es geht. Es geht nicht darum, dass man es gut hat. Also auch bei den Urvölkern. Die machen möglicherweise alles richtig. Aber die waren nicht in der Lage, sich vor diesen Europäern zu schützen, die da gekommen sind und ihnen erzählt haben, was sie alles Tolles machen können und dass sie einen anderen Gott brauchen und dass Glasperlen was Wunderbares sind. Das haben die alles geglaubt. Die haben die auch noch sozusagen als ganz besonders tolle Leute begrüßt. Das war ihre Welt, in der sie gelebt haben. Und die konnten sich nicht schützen, weil ihnen gar nicht bewusst war, worauf sie hätten aufpassen müssen. Mhm. Und wenn ich die Menschwerdung mir anschaue, dann ist es ein einziger Bewusstwerdungsprozess, dass wir immer wieder in solche Schwierigkeiten geraten und das als Chance bekommen, um uns darüber bewusst zu werden, wie wir solche Fehlentwicklungen vermeiden können. Und damit kommt immer mehr Bewusstsein in die Welt und da sind wir im Augenblick, würde ich sagen, so ein Drittel der Strecke angekommen, der dann noch möglich wäre. Da ist noch ganz viel Luft nach oben.
Spannend, da komme ich gleich nochmal drauf. Ich wollte noch vorher bei einer Stelle einhaken. Jetzt Also mir hilft jetzt gerade das Bild und da sich auch bewusst zu werden, wenn ich jetzt als Führungskraft, es ist heute Montag, vor meinem Team wieder stehe, ne, 20 Menschen sitzen da jetzt in einem Showfix zusammen, einfach mal sich bewusst zu werden, dass da wahrscheinlich 20 hochkomplexe, selbstorganisierte, hochbegabte Wunderwesen sitzen, die wahrscheinlich irrsinnige Talente haben, die man noch gar nicht entdeckt hat. Oder so kann man es ja schon, ne? Also würde ja schon mal helfen, eine andere Perspektive einzunehmen. Und ich möchte jetzt eben so Ende des Gesprächs nochmal so ein bisschen den Blick aufwerfen, was denn, weil es ist ja erkannt worden in den letzten Jahrzehnten und es ist in einigen Unternehmen ja auch schon zum Beispiel einiges versucht worden. Über die Gesellschaft braucht man jetzt erstmal nicht reden, aber in Unternehmen New Work sind die Schlagwörter und selbstorganisierte Teams und Freiheit. Und ich beobachte trotzdem auch hier dann wieder das Muster. Man hat dann einmal eine selbstorganisiertes Rezept, Lösung, Methode gefunden. Wir verrennen uns wieder in einer Denkweise, ja, das müssen wir jetzt immer so machen und verlieren dadurch dann wieder die Offenheit vor dem neuen Problem oder von der neuen Lösung oder von einem neuen Gedanken. Wie kommen wir denn, also das Hirn arbeitet anscheinend so, aber gibt es irgendeine Chance, aus diesem Seitanz, aus diesem Dilemma immer wieder rauszukommen, dass wir uns immer wieder, egal was wir für einen Ansatz wählen, egal welche noch so gut und ideal diese Idee vielleicht am Anfang scheinen mag, dann doch wieder, ich merke dann auch bei selbstorganisierten Teams, Verfahren, wir machen es ja gar nicht richtig und wir machen das gar nicht, also es wird sofort wieder gleich bewertet, ein Rezept und wir machen es falsch und man ist wieder in einem Muster drin, was sich über Jahre oder Monate dann wieder eingefahren hat. Gibt es da irgendwas, wie wir uns da selber eine Schnippe schlagen können? Haben Sie da irgendeine Idee noch? Weil ich komme da manchmal nicht weiter.
Das wird Ihnen nicht gefallen, aber das, ob das gelingt oder nicht, hängt sehr mit dem Menschenbild und dem Weltbild der Führungskräfte zusammen. Mhm. Wir haben also eine Studie gemacht, wo wir versucht haben, rauszufinden, was das Geheimnis derjenigen Unternehmen ist. Das ging um mittelständige, in den großen DAX-Unternehmen geht das ja gar nicht. Aber es gibt ja mittelständige Unternehmen und sozusagen Inhabergeführte. Und die kriegen manchmal sowas hin. Also Bodo Jansen und wie sie es und
Götz Werner
und so, die kriegen das hin und dann steht man daneben, das ist ähnlich wie beim Fußball, manchmal ist so ein Trainer da und der haut die ganze Mannschaft auf eine ganz andere Ebene oder die steigt mit ihm auf die andere Ebene. Und dann ist die Frage interessant, warum ist das so? Und dann haben wir da versucht, solche Firmen zu finden, haben 15 Stück gefunden, haben die porträtiert und diese Führungskräfte interviewt und dann kam raus, das ist, jeder macht's anders. Also es kann kein einheitliches zu finden. Jeder hat so seine eigenen Herangehensweisen. Aber es war unter den 15 waren 5 Anthroposophen. Mhm. Und das ist nicht so, dass wenn man alle Unternehmer in Deutschland zusammennimmt, ein Drittel Anthroposophen sind. Das heißt, hier sammelt sich diese Möglichkeit, die sich da bietet, wird vor allen Dingen von solchen Menschen aufgegriffen und umgesetzt, die ein bestimmtes Weltbild haben. Und ich nenne das jetzt mal einfach, wenn die anthroposophischen Hintergründe da sind, das ist ein doch sehr menschliches Weltbild. Denen waren die Mitarbeiter wichtig und nicht primär nur ihr Verdienst. Die haben alle gesagt, auch Götz Werner hat immer gesagt, ein Unternehmen muss natürlich Gewinn abwerfen, sonst geht es ja kaputt. Wenn ich für die Mitarbeiter was tun will, muss ich Profit machen. Aber primär arbeite ich nicht für den Profit, sondern für die Mitarbeiter. Und da sehen Sie, wo der Hase im Pfeffer steckt. Wenn Sie Führungskräfte haben, die denen sozusagen ihre eigene Karriere und ihr eigenes Fortkommen und ihre Anerkennung und Bewunderung, die sie finden, wichtiger ist als das, wofür sie eigentlich da sein sollten, wird es schwierig. Und ich nenne solche Führungskräfte, da gibt es ja immer wieder welche, auch in der Politik und überall, das sind im Grunde genommen Bedürftige. Mhm. Die sind nicht wirklich frei. Die haben immer so einen Bedarf. Also die wollen immer was haben. Noch mehr Anerkennung, noch mehr Geld, noch mehr Ruhm, noch mehr was weiß ich was. Das heißt, und wenn man so unterwegs ist, dass man immer was haben will, dann heißt das ja, man hat's nicht. Ich muss mir Macht aneignen, nicht. Wenn ich mich selbst stark fühle, muss ich doch keine Macht haben. Also, wenn einer nach Macht strebt, ist das ein Zeichen eigener Ohnmacht. Und dann eigener Bedürftigkeit. Und das ist, könnte sein, dass unser gegenwärtiges Wirtschaftssystem, auch unser Schulsystem, doch eher Gelegenheiten bietet, besonders bedürftigen Menschen durch sozusagen dazu zu verhelfen, dass die Lösungen finden, mit deren Hilfe sie ihre Bedürftigkeit kompensieren. Und das wäre dann Karriere und Erfolg.
Das ist, da bin ich voll bei.
Anerkennung im Außen, ja.
Voll bei Ihnen, dieses Machtstatus- und Anerkennungsspiel. Aber gibt's nicht noch, also wenn ich bedürftig bin, noch einen Faktor, den man auch braucht, wenn man so arbeitet, wie diese Unternehmen zum Beispiel arbeiten, nämlich auf den Menschen konzentriert, aber auch eben diese Unsicherheit zuzulassen. Also ich weiß nicht, was passiert. Ich weiß nicht, was die nächste beste Idee ist. Also so ein Aushalten dieser Unsicherheit und nicht alles planen, steuern und vermessen zu wollen. Kommt es da auch mit rein? Springt da bei Ihnen was an oder sagen Sie, das
ist kein Faktor? Aber der zwangsläufige Folge. Also jemand wie der Bodo Jansen oder der DM-Gründer, die mussten gar nicht in die ständig gucken und alles kontrollieren. Die hatten so ein Klima, dass sie sich darauf verlassen konnten, dass jeder Filialleiter bei DM sich selbst darum kümmert, dass es den Mitarbeitern in dieser Filiale gut ging und dass die Kunden so glücklich waren, dass sie es überall weitererzählt haben. Mhm. So. Und das heißt, da muss man nichts mehr kontrollieren. Kontrolle braucht man dann, wenn man kein Vertrauen in die Mitarbeiter hat. Und das Vertrauen in die Mitarbeiter zerstört man meistens selbst, indem man anfängt zu kontrollieren. Wunderbar. Und kontrollieren muss der Bedürftige.
Das heißt, es fängt bei einem selber an und das ist auch etwas, was ich oft mache, mit Führungskräften am Anfang über das Menschenbild mal zu reden, mal zu hinterfragen, was habe ich eigentlich persönlich für ein Bild von den anderen Menschen, oder?
Ja, ist unbequem. Reden Sie auch nicht gerne drüber. Auch was noch spannender ist, ist die Frage, die ich gerne stelle. Und die heißt, mögen Sie sich eigentlich selbst? Mhm. So wie Sie unterwegs sind? Und da kriege ich sehr interessante Antworten. Ja, die meisten sagen, natürlich mag ich mich selbst. Aber
ja, klar.
Da muss man ja weiterfragen und sagen, ich meine jetzt nicht, dass Sie das mögen, was Sie alles erreicht haben. Dass Sie erfolgreich sind, weiß ich ja. Und dass sie ein toller Typ sind, weiß ich auch. Und dass sie viel Anerkennung haben, weiß ich auch. Das ist sozusagen, was sie mögen, ist ihr Ich-Konstrukt. Das ist ihre Vorstellung davon, worauf es im Leben ankommt. Ich habe aber gefragt, ob sie sich mögen, tief im Inneren. Ob sie das so für sich sagen können, dass sie so ein Leben haben führen wollen. Dass sie mit sich selbst im Einklang sind. Dass sie nicht ständig noch was von anderen brauchen, sondern vielleicht was verschenken können, weil sie so selber sich so reich fühlen. Und da sieht's dann übel aus. Bei den meisten. Die mögen sich nicht. Und ich glaube, ich weiß auch, woran das liegt, ist, die meisten haben zu oft gegen sich selbst verstoßen. Haben sich selbst zu oft verletzt. Haben das Maul gehalten, wo sie hätten was sagen müssen. Haben Schleim geschmiert, wo sie hätten aufstehen müssen. Haben mitgemacht, wo sie hätten dagegen sein müssen. Mhm. Haben sich verkauft und dann ja, da kommt man zwar gut voran, aber man mag sich nicht mehr. Und da glaube ich, das sind in unserer Gesellschaft sehr, sehr viele, die sich nicht mögen. Und jemand, der sich selbst nicht mag, der mag auch andere nicht. Der kann auch niemanden einladen. Der ist ja nur mit sich selber und seinem Defizit beschäftigt.
Ja. Mir geht's eben auch so, mir kam gerade im Sinn, wenn ich diese Frage stelle mit dem Menschenbild, dann erhält man natürlich ganz tolle Antworten und die erklären einem, ja klar, mag ich Menschen und so weiter, aber ich gucke dann immer gerne drauf, na, wie agieren sie denn dann im Alltag und was sind für Strukturen gebaut worden über Macht, Kontrolle etc. Und da zeigt sich dann oft, da kann man dann ganz schön spiegeln, ja, bist du dir da wirklich sicher, dass du deinen Mitmenschen vertraut?
Ja.
Und meine letzte Frage ist, ganz ehrlich, ich habe manchmal bei dieser Zeitreise in die Vergangenheit das Gefühl, das bringt doch alles gar nichts. Wir drehen uns doch immer im Kreis. Die Menschheit lernt doch nichts aus den Fehlern, die wir so gemacht haben. Wie ist da Ihr Blick? Können wir aus der Vergangenheit was lernen? Und warum lernen wir denn da eigentlich nichts draus? Weil es ist ja alles schon mal da gewesen und es ist alles vieles schon mal passiert. Aber irgendwie habe ich manchmal das Gefühl, wir drehen uns im Kreis.
Naja, solange es einigermaßen noch läuft, ist man ja auch nicht gezwungen, aus den Fehlern, die man gemacht hat, zu lernen. Und wenn man das Gefühl hat, dass es doch so einigermaßen bisher immer gegangen ist, dann wird man auch keinen Grund haben, sich darüber bewusst zu werden, weshalb es gegangen ist. Das geht erst über den Fehler. Das heißt, wir müssen durch die Fehler durch. Wir müssen durch diese Scheißkriege durch, durch diese Armut, durch dieses Unmenschliche, durch die Hexenverbrennung, durch diesen ganzen Scheiß müssen wir durch, damit wir hinterher das Bewusstsein stärken, dass das bitte nicht nochmal passieren soll. Nach dem Zweiten Weltkrieg hatte ich gehofft, dass die Menschen zumindest in der Bundesrepublik die Lektion gelernt haben. Jetzt muss ich feststellen, ist schon wieder ist es abgeklappt. Und schon wieder gibt es irgendwelche, die da meinen, wir müssten auf der Welt bei jedem Unruheherd da mitmischen. So, und dann sieht man, das ist ein langsamer Prozess und trotzdem ist es ein allmählicher Bewusstwerdungsprozess, weil so weit wie heute waren wir bewusstseinsmäßig noch nie, gesamtgesellschaftlich. Es geht ja nicht darum, dass es ein paar Denker gibt auf der Welt, die nun da schon meilenweit vorne weg sind, sondern es geht ja darum, dass wir die Menschen, dass wir das als gesamtgesellschaftlichen Prozess dieser großen Menschheitsfamilie verstehen. Und wenn man sich da anguckt, was da in den letzten 100 Jahren passiert ist, und wenn man sich plötzlich anguckt, was die sogenannten BRICS-Staaten alle machen und wie sich plötzlich die Kräfteverhältnisse auf dieser Welt völlig verändern, weil sich manche eben bewusst geworden sind, dass sie in dieser, dass sie das Spiel nicht mehr mitmachen wollen, was wir ihm als Westen aufgezwungen haben. Da kommen manche zur Besinnung. Es wird ihnen was bewusst und jetzt wird uns auch langsam was bewusst, nämlich, dass wir so, wie wir bisher da unterwegs waren, keinen grünen Zweig mehr kriegen.
Und das kann schön, das ist ein schönes Bild, kann ein bisschen Angst machen vielleicht manchmal, je nachdem, wie man,
wie ja, man rausschaut. Ist ja nicht so schlimm. Das ist ja, wenn man dann insgesamt doch noch sagen kann, bisher hat es noch kein lebendes System geschafft, sich selbst aus der Welt zu katapultieren. Das glaube ich deshalb auch nicht, dass wir das zustande bringen. Und wenn es wirklich gelänge, dass wir diesen Erdball völlig ruinieren, so dass hier kein höheres Leben mehr da wäre. Ein paar Würmer im Meer würden es schon überleben. Und dann fängt es eben dort nochmal an und dann kann ich nur sagen, Selbstorganisation und mit absoluter Sicherheit kommt da am Ende wieder kommen da Formen raus, die vorne, wenn sie sich bewegen, ein Gehirn haben und Sinnesorgane, weil es nach vorne interessanter ist als hinten. Und dieses Hirn wird sich vernetzen und irgendwann wird das auch ein Gehirn sein, was sich mit anderen vernetzt. Und dann ist der Weg bis zu einer nächsten bewusstseinsfähigen Form nicht mehr weit. Dann haben wir es halt vergeigt. Aber das Leben auf diesem Planeten und dieser Prozess der Bewusstwerdung, den werden wir nicht versauen können.
Das ist doch mal ein schönes Schlusswort. Lieber Herr Hüther, vielen Dank. Es hat total viel Spaß gemacht. Wir sind so ein bisschen links und rechts immer wieder abgebogen, aber mich hat's total gefreut. Gibt's irgendwas, was Ihnen gerade in den Sinn kommt, was die Hörerinnen und Hörer nach diesem Gespräch, wenn die sich inspirieren lassen wollen, irgendwas, was Sie gerade beschäftigt, was Sie gerne lesen oder auch natürlich Ihre eigene Publikation, gibt's irgendwelche Tipps oder irgendwas, was Sie noch mitgeben könnten? Schaut doch da mal rein, was man nach diesem Gespräch vielleicht brauchen könnte oder wenn man noch tiefer einsteigen will.
So Tipps und sowas mache ich sowieso nicht gerne.
Okay.
Dann mache ich ja den anderen schon wieder zum Objekt. Aber einladen kann ich diejenigen, die das ein bisschen interessiert hat, was wir hier besprochen haben, sich mal die Webseite von der Akademie anzuschauen, die ich da aufgebaut habe.
Die Akademie für Potenzialentfaltung.
Genau. Gemeinnützige Genossenschaft. Und dort bemühen wir uns darum, in Gemeinschaften so eine Art von Kultur aufzubauen, wie wir sie hier miteinander besprochen haben, wo jeder so gut er das kann und ohne Vorbehalte versucht, dem anderen in der Gemeinschaft in die eigene Kraft zu helfen. Und das ist sehr interessant, was da herauskommt. Und ja, dann freue ich mich, wenn das noch sich ein bisschen rumspricht, weil ich glaube, dass das der Ansatzpunkt für diese andere Kultur ist. Das wird eine Kultur, wo Gemeinschaften wieder eine größere Rolle spielen und in der auch das Globale ersetzt wird durch einen stärkeren regionalen Bezug. Menschen brauchen sowas wie eine Heimat. Diese heimatlosen Globalisierer sind, glaube ich, Gift für die Welt.
Schön. Ich verlinke die Akademie. Ich verlinke aber auch noch natürlich, es gibt ein aktuelles Buch, wir informieren uns zu Tode, oder das schöne Kinderbuch, wie kommt das Glück in den Kopf? Also es gibt genug von Ihnen auch zu finden, einen tollen Podcast auch noch, ist das Informationen, da kann das weg, kommt alles rein. Aber danke, dass Sie sich die Zeit genommen haben. Danke für dieses schöne Gespräch und ich danke Ihnen auch für Ihre Arbeit und vielleicht bewegt sich ja weiter ein Stück was Richtung mehr Bewusstsein. Vielen lieben Dank, Gerald Hüther.
Ich danke Ihnen auch und einen wunderschönen Gruß an alle, die uns hier zugehört haben. Schönen Tag noch.
So, da sind wir wieder zurück. Das war das Gespräch mit Gerald Hüther und ich hoffe, es hat euch gefallen. Ist ja auf jeden Fall einiges dabei gewesen. Und wer sich ein bisschen mehr mit diesem Mann beschäftigen möchte, es lohnt sich auch, sich mal seinen Lebensweg anzuschauen. Es ist wirklich unglaublich, was Gerald Hüther in seinem Leben alles erlebt hat und was ihn so geprägt hat. Und ich weiß nicht, wie es euch geht, aber jedes Mal eben, wenn ich von Gerald Hüther etwas lese oder höre, dann berührt mich dieser Mann und bringt mich zum Nachdenken. Und das auch, wenn ich Ihnen vielleicht nicht in allen Punkten immer uneingeschränkt zustimme, habt ihr vielleicht auch in diesem Gespräch gemerkt. Ich zum Beispiel habe immer noch ein bisschen Hoffnung für unser System und unsere Gesellschaft. Aber gut, vielleicht ist das auch einfach nur ein bisschen naiv. Und ich könnte jetzt auf vieles aus diesem Gespräch noch ein bisschen genauer eingehen. Ich möchte so zwei Aspekte noch einmal herausheben. Das ist zum einen eines der Hauptthemen natürlich von Gerald Hüther, die Frage: Überprüf doch einmal, wann mache ich meine Mitmenschen, meine Familienmitglieder, meine Kinder, meine Kolleginnen zum Objekt, wirklich zum Objekt meiner Vorstellungen. Das ist dann doch, wenn man mal genauer hinschaut, erschreckend häufiger, als man denkt. Und noch ein anderes Phänomen möchte ich beleuchten. Und das ist dieses Phänomen, das ich auch in den Organisationen so oft beobachte, nämlich die Tatsache, dass wenn wir Menschen eine Herausforderung oder ein Problem erfolgreich gelöst haben, wir diese Lösung dann wirklich fest verankern, automatisieren und gar nicht mehr in Frage stellen. Und das Gespräch mit Gerald Hüther hat mir gezeigt, dass das wirklich ein biologischer Prozess ist, der sich im Gehirn auch wirklich fest einbrennt. Eine der Superkräfte der Menschheit, aber eben andererseits ein großes Problem, wenn plötzlich eine Überraschung oder eine neue Herausforderung vor der Tür steht. Dann braucht es wirklich eine fast körperliche Kraftanstrengung, um Dinge zu verändern und bestehende Muster zu hinterfragen. Und jetzt wird mir eben manches klarer, warum es auch mit der Transformation im Unternehmen oft so schwer ist. Und wie könnte jetzt so eine Kraftanstrengung aussehen? Ja, das sind im Kleinen diese zum Beispiel klugen Fragen und Erlebnisse, die Führungskräfte stellen oder schaffen können. Aber natürlich noch viel effizienter aus meiner Perspektive sind dann wirkliche strukturelle Impulse und strukturelle Veränderungen in der Hierarchie und in den formalen Rahmenbedingungen außen herum. Denn dann müssen alte Muster hinterfragt werden und es muss neu zusammengearbeitet werden und die Menschen können wirklich zu neuen Erkenntnissen kommen. Meistens passieren solche Veränderungen ja leider in den Organisationen viel zu häufig erst dann, wenn der Veränderungsdruck und der Schmerz viel zu groß ist und eher selten durch wirklich Besonnenheit und kluge Erkenntnisse der Führungskräfte oder Formalmächtigen. Und deswegen, und gerade genau deswegen, mache ich natürlich auch weiter hier mit diesem Podcast und der Reise in die Geschichte der Zusammenarbeit. Denn es ist es eben schon wert, auch wenn man manchmal das Gefühl hat, wir Menschen lernen gar nichts aus der Geschichte, mal die Irrungen und Wirrungen, aber auch die Fortschritte und Erkenntnisse der Menschen im Themenfeld der Zusammenarbeit tiefer zu ergründen. Und falls ihr in eurer Organisation oder in eurem Team gerade vor einer Veränderung steht oder eben auch mal bestehende Muster hinterfragen möchtet und einen Mutmacher und einen Impuls braucht oder aufgezeigt bekommen möchtet, dass alles, in dem wir uns bewegen, wirklich nur ausgedacht ist und eine Lösung der Vergangenheit, dann komme ich auch gerne vorbei mit meiner Keynote New Work im Neandertal, die Geschichte und Zukunft der Zusammenarbeit. Kontaktiert mich doch einfach auf LinkedIn oder über meine Website. Das war's. Ich freue mich jetzt sehr auch schon auf die nächste Episode, wo wir sehr konkret einmal ins alte Ägypten und zu den ersten formalen Hierarchien reisen werden und uns mal anschauen werden, wie denn dort gedacht, gelebt und gearbeitet wurde. Bis dahin, macht es gut und um nochmal auf Gerald Hüther zu verweisen, denkt daran, ihr seid großartig, genauso wie ihr seid. Ihr seid nicht bedürftig. Lasst uns alle der Welt etwas zurückgeben und sie ein klein bisschen zum Positiven verändern. Das war jetzt irgendwie sehr pathetisch. Vielleicht liegt es an Weihnachten und am Jahresende. Naja, macht's gut, euer Fabian Rabe.